sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DIPF-Eltern-Podcasts Sitzen bleiben. Heute ist Anke Wilde hier am Mikrofon. Unser Thema ist eine Lernstörung, und zwar die Dyskalkulie. Diese betrifft die mathematischen Fähigkeiten von Kindern. Und anders als die Legasthenie, die die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten betrifft, ist diese hier weniger bekannt. Und das ist eine gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, und zwar mit Dr. Jelena Markovic. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dabei zu sein.
Sie forschen ja am DIPF in der Abteilung Bildung und Entwicklung zur Lernstörung und dabei sind Sie unter anderem in dem Projekt Londi tätig. Vielleicht reden wir auch ganz kurz erstmal darüber. Was verbirgt sich denn hinter Londi?
Londi ist eine Online-Plattform, die wir entwickelt haben, um Lernstörungen zu thematisieren. Londi bietet nämlich auf der Online-Plattform wissenschaftlich abgesicherte Informationen für den Umgang mit besonderen Lernschwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen. Die Themen richten sich nach Eltern, Lehrkräften, Schulpsychologie, Lerntherapie und die Jugendhilfe. Das heißt, die verschiedenen NutzerInnengruppen können sich auf den entsprechenden Stellen auch darüber informieren.
Okay, gut. Und da ist ja Dyskalkulie eben auch eine von diesen Lernschwierigkeiten. Und vielleicht vertiefen wir das jetzt einfach auch. Wie äußert sich denn die Dyskalkulie oder was ist das überhaupt?
Dyskalkulie oder auch Rechenstörung genannt, äußert sich durch massive und anhaltende Schwierigkeiten im Rechnen. Die ungefähre Anzahl an Kindern, die davon betroffen sind, liegen in internationalen oder auch deutschen Studien zwischen 3 und 8%. Die Lernschwierigkeiten zeigen sich schon bei Anbeginn des Fertigkeitenerwerbs, das heißt auch schon im Vorschulalter sind gewisse Schwierigkeiten bei den Kindern zu beobachten. Mhm. Also typische Anzeichen im Vorschulalter äußern sich durch Vergleichen von zwei Mengen, das heißt Kinder haben da Schwierigkeiten, Mengen miteinander zu vergleichen und zu sagen, welche größer oder kleiner sind. Sie zeigen auch Schwierigkeiten beim Zählen oder auch bei Zuordnen von Mengen zu Zahlen. Wenn die Kinder schon in der Schule sind und Mathematikunterricht erhalten haben, bleiben trotzdem einige typische Anzeichen da und Kinder machen da weitere Fehler, wie zum Beispiel weiterhin beim Zählen, bei Verbinden von Mengen zu Zahlen, aber auch vom Vergleichen von zwei Zahlen. Das heißt, sie haben auch Schwierigkeiten zu sagen, welche der Zahl größer oder kleiner ist.
Okay.
Genau, also wir gehen schon davon aus, dass natürlich alle Kinder beim Rechnen Fehler machen, vor allem am Anfang. Wichtig ist, bei einer Rechenstörung zu beachten, wie häufig und wie anhaltend die Fehler sind, die die Kinder machen. Wir sprechen vor einer Rechenstörung, wenn die Fehleranzahl im Vergleich zu Kindern der gleichen Schulstufe deutlich höher ist und dafür es offensichtlich keine andere Erklärung gibt. Das heißt, die Lernfähigkeit der Kinder ist intakt, die können andere Fertigkeiten erwerben, aber sie haben weiterhin anhaltende und massive Schwierigkeiten beim Rechenlernen.
Okay. Das heißt, die Diagnose funktioniert dann auch über solche Tests, dass man auch vergleicht zwischen wie schreiben die, wie lesen die Kinder oder wie ist das dann genau?
Also wenn bei einem Kind Schwierigkeiten im Rechnen auftreten, gibt es gewisse Schritte, die befolgt werden, um eine Diagnose festzustellen. Es gibt sogenannte Screening-Verfahren, die im ökonomischen Rahmen in der ganzen Klasse oder auch mit einzelnen Kindern durchgeführt werden, wie zum Beispiel das Londi-Screening, was wir entwickelt haben. Das ist ein kostenloses Screening, was die Lehrkräfte verwenden können oder es kann auch zu Hause durchgeführt werden. Und mit solchen Screenings, die normiert sind, wissenschaftlich abgesichert sind, können eben Schwierigkeiten im Rechnen festgestellt werden. Da die Ergebnisse werden nämlich mit Kindern einer ähnlichen Altersstufe verglichen und dementsprechend werden die Ergebnisse des Kindes eingeordnet und da wird festgestellt, ob da eventuelle Schwierigkeiten vorliegen. Allerdings sind solche Screeningsverfahren nicht geeignet, um die Diagnose festzustellen, sondern diesen ersten Eindruck einfach zu gewinnen, ob Rechenschwierigkeiten vorliegen könnten. Eine sichere medizinische Diagnose können durch Kinder- und JugendlichenpsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen gestellt werden. Sie verwenden dafür psychometrische Testverfahren. Es wird aber auch geschaut, ob gewisse Hör- oder Sehstörungen ausgeschlossen werden. Und ebenfalls werden Eltern zu der Situation zu Hause befragt, zur schulischen Situation befragt. Und es wird auch eben geschaut, wie das Kind aufgewachsen ist. Das heißt, eine ausführliche Informationssammlung wird dafür genutzt, um eben festzustellen, ob eine Rechenstörung vorliegt.
Und wie muss ich mir das vorstellen wie einen Intelligenztest oder gibt es da, wenn man diese Störung hat, diese Lernstörung hat, gibt es da etwas, was sich dann ganz klar auch von Intelligenztests unterscheidet? Also kann man, das ist ja höchstwahrscheinlich auch was anderes, wenn ich sage, ein Kind hat eine Dyskalkulie und es ist jetzt nicht, weil es eine geringere mathematische Intelligenz hat jetzt beispielsweise, oder?
Genau, also für eine ausführliche Diagnostik wird auch ein Intelligenztest verwendet, der eben ausschließt, dass da eine verminderte Intelligenz als Ursache zugrunde liegen könnte, dass das Kind Rechenprobleme hat. Das heißt, eine intakte Intelligenz ist ein wichtiges Kriterium und psychometrische Tests, die zur Rechenleistung oder zur Erfassung der Rechenleistung verwendet werden, beinhalten Aufgaben für basale Kompetenzen im Rechnen, die das im Prinzip im Großen und Ganzen dann erfassen.
Okay, alles klar. Dann, wie ist denn das eben, auf welche Signale sollten denn aber eigentlich dann Eltern oder Lehrkräfte genau achten? Also gerade wenn jetzt beispielsweise so ein Screening nicht in der Schule eingesetzt wird, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so weit verbreitet oder ich weiß nicht, wie weit verbreitet das jetzt mittlerweile ist, aber eben was können beispielsweise Eltern wirklich dann auch ganz konkret tun und worauf sollten sie achten?
Die allerersten Hinweise finden sich bereits im Vorschulalter. Das heißt, da werden auch erste Anzeichen häufig gezeigt. Das heißt, Kinder haben da Probleme mit Mengen, mit Zahlverständnis, mit Zählen. Und das führt sich sozusagen weiter fort, auch im Grundschulalter. Das heißt, Eltern können da eben auch schauen durch spielerische Gelegenheiten, ob gewisse Schwierigkeiten bei dem Kind vorliegen. Haben Kinder bereits vor oder bei Schulbeginn deutliche Schwierigkeiten in diesen basalen Fertigkeiten, so kann das auf das Vorliegen einer Rechenstörung hinweisen.
Okay. Und was sind denn eigentlich aber die Gründe, dass eine Dyskalkulie entsteht?
Genau, also die Ursachen für Dyskalkulie sind vielfältig und komplex. Es wird davon ausgegangen, dass es eine genetische Komponente gibt, aber auch neurobiologische und kognitive Faktoren, die zusammenspielen und die Entwicklung von einer Rechenstörung begünstigen. Das heißt, das wird auch oft kombiniert mit Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsstörungen im Bereich des Zahlenverständnisses, der Raumwahrnehmung und des Gedächtnisses. Es gibt viele Studien mit Familien und Geschwistern, auch Zwillingsstudien, die gezeigt haben, dass eine Rechenstörung erblich bedingte Ursachen haben kann. Wenn beispielsweise ein Geschwisterteil Dyskalkulie hat, so ist das Risiko um das Mehrfache erhöht, dass auch das andere Geschwisterteil an Rechenstörung leidet. Genau.
Und mit der Aufmerksamkeit hatten Sie jetzt gerade auch gesagt, wie äußert sich das dann?
Also Studien weisen darauf hin, dass Dyskalkulie mit untypischen Entwicklungen und veränderten Aktivitäten mehrerer Gehirnregionen einhergeht. Das heißt, Aufmerksamkeitsleistung, aber auch Wahrnehmung im Bereich des Zahlenverständnisses, der Raumwahrnehmung, das ist alles ein bisschen modifiziert bei Kindern, die an einer Rechenstörung leiden. Also es ist im Prinzip so, dass Aufmerksamkeitsstörung, Wahrnehmung, das ist alles das, was bei Kindern eben beeinträchtigt ist, aber man weiß es nicht so genau, wie das beeinträchtigt ist.
Okay, das heißt, da muss noch ganz viel Forschung passieren, wenn ich das dann jetzt richtig verstehe. Wie lange hat man denn die Dyskalkulie in der Forschung jetzt bereits im Blick?
Das ist schon über mehrere Jahre. Dennoch, ja, es gibt sehr viele Komponenten, die wir noch nicht so ganz 100% verstehen. Wir verstehen nicht, welche Gehirnareale, wie genau die Rechenstörung beeinflussen. Es gibt Ideen und Annahmen, aber es gibt keine präzise Aussagen, die in Forschungsergebnissen ja, weit verbreitet aufgestellt sind und gefunden wurden. Genau, ein Bereich ist natürlich aber auch, wie das Ganze entsteht. Man hat Hinweise gefunden in verschiedenen Studien, aber es ist noch nicht zu Ende erforscht.
Ja. Und was für Hinweise hat man da gefunden?
Die ich auch eben genannt habe, dass es eben multifaktoriell bedingt ist, dass es bestimmte Gehirnareale gibt, die davon betroffen sind, indem sie eben modifiziert sind. Es gibt ein Zusammenspiel dieser Faktoren, die das Entwickeln von der Rechenstörung begünstigen. Genau, das sind so die Inhalte.
Ja, okay, alles klar. Welche Rolle spielt denn eigentlich das Geschlecht? Weil, wenn ich mich recht entsinne, wenn man jetzt die Legasthenie nimmt, sind ja da überdurchschnittlich viele Jungs betroffen. Ist das bei der Dyskalkulie dann eigentlich auch, dass da ein bestimmtes Geschlecht irgendwie überdurchschnittlich betroffen ist?
Ja, es gibt Studien, die Hinweise liefern, dass, so wie Sie gesagt haben, Jungen eher von Rechtschreibproblemen betroffen sind, während Mädchen eher von Rechenproblemen betroffen sind. Aber es gibt genauso viele Studien, die unterschiedliche Ergebnisse zeigen, auch entgegengesetzte Ergebnisse zeigen. Und dadurch, dass die Rechenstörung ebenso multifaktoriell bedingt ist, ist eine präzise Aussage dazu eben noch nicht möglich.
Okay. Alles klar. Welche Behandlungs- und Fördermöglichkeiten gibt es dann aber bei der Dyskalkulie?
Es gibt Förder- und Hilfsmaßnahmen, die außerschulisch und innerschulisch stattfinden können. Die schulischen Maßnahmen sind zum einen individuelle Unterstützung, die sich auf die Gestaltung des Unterrichts beziehen. Das heißt, Kinder erhalten dort unterschiedliche Arbeitsmaterialien, modifizierte Arbeitsmaterialien, mehr Pausen, Unterstützung beim Vorlesen der Aufgabenstellung oder Ähnliches. Es gibt dann noch den Nachteilsausgleich. Das ist eine weitere Möglichkeit. Das wird eben dafür verwendet, dass die Bewertung der Rechen- bzw. Mathematikleistung angepasst wird und ist dazu gedacht, dass während einer Prüfungssituation die bestehenden Bewertungskriterien bleiben, aber dass das Kind eben auch in der Prüfungssituation Unterstützung bekommt. Das kann eben mehr Bearbeitungszeit oder weniger Aufgaben eines Aufgabentyps sein, mündliche Zeitorientierung oder auch Hilfestellung beim Vorlesen der Aufgabenstellung.
Okay.
Wenn diese individuelle Unterstützung, der Nachteilsausgleich nicht so gut funktionieren oder nicht ausreichen, können weitere Maßnahmen ergriffen werden, die man auch als Notenschutz eben kennt. Beim Notenschutz wird die Leistungsbewertung zeitweise ausgesetzt, beziehungsweise das Kind wird eben anders bewertet als Rest der Klasse und das wird nicht im Zeugnis vermerkt und das Ganze wird aber erst durch Lehrkräfte und Schulleitung bestimmt, ob das Kind dafür geeignet ist und ob das auch überhaupt so verwendet wird für das Kind.
Wie ist denn da Ihr Eindruck, dass, wie verbreitet ist das? Also haben alle Schulen das auf dem Schirm, dass es die Dyskalkulie gibt? Sind die Lehrkräfte da entsprechend fortgebildet, sowas zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen? Oder wie sehen Sie das?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie gerade stellen. Meiner Meinung nach ist das Thema Dyskalkulie generell eher unterverbreitet im Vergleich zu Dyslexie beispielsweise. Und es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das in den Schulen gehandhabt wird. Also jedes Bundesland hat zuerst Regelungen, die sich auf das jeweilige Bundesland beziehen, was Dyskalkulie und das Vorgehen bei einer Dyskalkulie angeht. Es wird eben auch in Schulen sehr unterschiedlich gehandhabt, wie Dyskalkulie sozusagen anerkannt wird, was da gemacht werden kann und vor allem, wie lange die Förderung gehen kann.
Okay. Gut, und neben den schulischen Angeboten gibt es ja dann auch die außerschulischen Angebote. Was verbirgt sich dann dahinter? Also was dürfen da Eltern, Lehrkräfte erwarten?
Es handelt sich dabei um die sogenannte Lerntherapie, bei dem Kinder außerschulisch Förderangebote erhalten, indem sie einmal die Woche beispielsweise bestimmte Basiskompetenzen und bestimmte Fertigkeiten erwerben und trainieren. Da ist es natürlich so, dass die Lerntherapie kein geschützter Begriff ist. Das heißt, Eltern müssen da sehr, sehr gut aufpassen, an wen sie sich wenden. Und da gibt es auf der Seite des Bundesverbands für Legasthenie und Dyskalkulie Empfehlungen, was bestimmte Methoden angeht, bestimmte Fördermethoden auch angeht und auch Personen, die das anbieten. Das heißt, Eltern können sich auf der Seite des BVLs oder auch des Fachverbands für integrative Lerntherapie Unterstützung suchen.
Ah, okay. Das heißt, da gibt es dann wirklich die zertifizierten Therapeutinnen und Therapeuten, die man da finden kann.
Genau. Und bei der Auswahl vom Förderprogramm soll generell darauf geachtet werden, dass deren Wirksamkeit wissenschaftlich geprüft ist. Ja, damit wird das gewährleistet, dass das Programm einen positiven Fördereffekt haben kann. Auf genauso in unserem Projekt Londi, was eingangs erwähnt wurde, haben wir auf der londi.de-Seite, die jederzeit abrufbar ist, bestimmte Förderprogramme, die wissenschaftlich geprüft sind, auch zusammengefasst. Und dort können insbesondere Fachkräfte nachschauen, welche Förderprogramme empfohlen werden. Genau, aber auch Eltern, Schulpsychologie, Lehrkräfte, es gibt verschiedene NutzerInnengruppen, die sich darüber informieren können und wie gesagt, dort kann eben alles Wichtige zum Thema Lernschwierigkeiten nachgelesen werden.
Und mit welchen Kosten ist dann so eine individuelle Förderung verbunden? Das kriegt man ja nicht für umsonst.
Genau, also die Kosten sind sehr unterschiedlich. Soweit bekannt liegen sie zwischen circa 30 und 80 Euro. Und
pro
es
Monat
gibt
dann, oder?
Bitte?
Pro Monat, oder?
Pro Monat, genau.
Okay.
Oder pro Stunde, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie und wo man das in Anspruch nimmt. Aber es gibt auch für Eltern Möglichkeiten, die Kosten nicht selbst tragen zu müssen, sondern bei gewissen Voraussetzungen kann auch das Jugendamt die Kosten übernehmen. Dafür muss eben ein Antrag ausgeführt werden. Es muss bewiesen werden, dass das Kind emotional belastet ist durch die Lernstörung, also durch die Dyskalkulie. Und dann wird das eben beim Jugendamt geprüft und im besten Fall wird dann der Antrag genehmigt, sodass die Eltern ja die Kosten nicht selbst tragen müssen, sondern die Kosten auch vom Jugendamt übernommen werden.
Okay, alles klar. Und wenn man jetzt davon ausgeht, okay, bestimmt werden viele Fälle gar nicht so wirklich gesehen. So, eben gerade wenn es noch nicht so bekannt ist, dann im Zweifel sind Eltern vielleicht auch schon betroffen von Dyskalkulie und wissen es selber auch nicht unbedingt. Wie entwickelt sich denn eigentlich eine Dyskalkulie, wenn sie jetzt beispielsweise nicht behandelt wird? Oder aber auch, was darf ich eigentlich erwarten, wenn eine Dyskalkulie behandelt wird? Wie viel kann da ausgeglichen werden? Werde ich dann irgendwann trotzdem vielleicht nicht unbedingt ein Mathestudium ergreifen, aber dann trotzdem irgendwie sagen können, so okay, meine Buchhaltung mache ich selber.
Die Schwierigkeiten im Rechnen sind sehr entwicklungsstabil. Das heißt, die Schwierigkeiten bleiben bestehen, auch über das Schulalter hinaus, wenn keine Intervention erfolgt. Das Niveau der Schulabschlüsse der Kinder mit Dyskalkulie ist häufig im Vergleich zu denen ohne im Durchschnitt deutlich geringer. Gezielte Förderung kann dies aber auch kompensieren, sodass Kinder trotz ihrer Rechenstörung einen gewissen Bildungsabschluss, was leistungs- und begabungsgerecht ist, erreichen können.
Okay, aber das heißt, wenn es behandelt wird, dann ist jetzt nicht zu erwarten, dass die Kinder jetzt beispielsweise irgendwann oder als Erwachsene dann einen Ingenieursberuf ergreifen, sondern wahrscheinlich dann eher in anderen, nicht so mathematisch geprägten Bereichen landen, oder?
Ich würde das gar nicht so pauschal beantworten können oder sagen können. Es gibt je nach Interessen der Kinder durchaus auch Möglichkeiten, die Förderung dafür zu nutzen, eben diese Schwierigkeiten zu kompensieren. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass eben eine Förderung stattfindet und dass eben geschaut wird, dass die Möglichkeiten des Kindes dadurch auch unterstützt werden. Ob das Kind später Ingenieur wird oder nicht, muss nicht unbedingt davon abhängig sein, ob es eine Rechenstörung hat oder nicht.
Ah, okay. Gibt es denn da Verlaufsstudien? Also so gibt es so richtig Verlaufsstudien, wo geschaut wird, okay, wir haben hier eine Kohorte von Kindern mit Dyskalkulie und dann wird, weiß ich nicht, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren nochmal geschaut, wie es weitergeht. Wissen Sie da was?
Also mir ist jetzt so auf Anhieb keine Studie bekannt, aber es ist sicherlich sehr, sehr interessanter Ansatz, um eben langfristig auch zu schauen, wie sich die Kinder entwickeln. Aber jetzt ad hoc, also jetzt kann ich Ihnen das nicht wirklich beantworten. Wichtig ist einfach zu sagen, dass wenn Mathematik schief läuft, fühlt sich das Kind noch unwohler mit Mathe und vermeidet das eher. Das heißt, eine unterstützende Umgebung kann dafür sorgen, dass Kinder, die Rechenprobleme haben, trotzdem weiterhin versuchen, Mathe zu machen und gewisse Kompetenzen sich anzueignen. Und ja, bei Misserfolgen kann eben eine unterstützende Umgebung helfen, dass das Kind eine positive Einstellung zu sich und zur Schule entwickelt oder beibehält.
Gibt es da Tricks irgendwie, die Eltern auch anwenden können? Weil ich stelle mir das dann natürlich schon auch vor, wenn man weiß, okay, die Mathearbeit ist wieder nicht gut gelaufen irgendwie. Man weiß, oh, das Kind ist auf jeden Fall frustriert und am Ende fühlt man sich als Eltern ja sicherlich auch häufig hilflos oder ist eben selber auch irgendwie davon betroffen, hat es vielleicht auch nicht richtig behandelt gekriegt. Also was gäbe es da für Tricks, die Kinder dann bei der Sache, bei der Stange zu halten?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also wir haben auf der Seite londi.de in der Rubrik Eltern auch hilfreiche Tipps für Eltern zusammengestellt. Loben, dabei bleiben, unterstützend sein, liebevoll miteinander umgehen. Das sind so die ersten Dinge, die mir jetzt einfallen, die Eltern tun können.
Okay, und wahrscheinlich insbesondere das Dranbleiben. Und
Dranbleiben, sich nicht entmutigen lassen.
Okay, der lange Atem.
Lange Atem ist da sehr, sehr
wichtig. Und der stete Tropfen sozusagen. Okay,
genau.
Alles klar. Und dann noch eine Frage. Wenn jetzt beispielsweise, gerade weil das Thema ja noch nicht so lange bekannt ist und eben vorher ja viel auch gedacht worden ist, das ist halt einfach jemand, der nicht so intelligent ist oder so, wenn jemand Dyskalkulie hat. Wenn beispielsweise Erwachsene betroffen sind, irgendwie, sie haben eine Dyskalkulie, was können die eigentlich machen? Haben die auch noch Möglichkeiten zu sagen, so, okay, egal, ich lerne jetzt zwar nicht mehr so gut wie Kinder eben und nicht mehr so schnell, aber gibt es trotzdem Sachen, die diese Erwachsenen speziell machen können?
Falls im Kindesalter keine Diagnostik erfolgt ist, können auch Erwachsene bei bestimmten Fachkräften sich diagnostisch untersuchen lassen. Auf der Seite des Bundesverbands für Legasthenie und Dyskalkulie gibt es entsprechende Informationen dazu, die sich Erwachsene auch durchlesen können und sich dort auch Unterstützung holen können. Generell ist es so, dass es immer ratsam ist, sich individuelle Lernstrategien und Unterstützungsstrategien zu überlegen, die den Alltag erleichtern, zum Beispiel Taschenrechner nutzen, bestimmte Apps nutzen und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, sich auf Dyskalkulie im Erwachsenenalter testen zu lassen. Und generell ist eine Dyskalkulie-Förderung jederzeit ratsam und empfohlen. Dabei ist es wichtig, dass die Förderung nach den Vorgaben der medizinischen Leitlinien erfolgt. Und da gibt es, wie gesagt, auf der Seite des BVLs genügend Informationen dazu.
Sie hatten es ja schon vorhin auch schon mal angedeutet, das ist bei den Schulen in den Ländern ist es schon irgendwie auch da als Thema. In den Schulen haben die Schulleitungen und Lehrkräfte das Thema Dyskalkulie ja doch recht unterschiedliche Art und Weise auf dem Schirm. Wie ist denn das eigentlich in der Lehramtsausbildung, gerade jetzt für Grundschule und MINT-Fächer aber meinetwegen auch jetzt beispielsweise, wenn Erzieherinnen und Erzieher für Kindertagesstätten ausgebildet werden, inwiefern spielen da solche Lernstörungen wie gerade jetzt auch die Dyskalkulie eigentlich eine Rolle?
Das Thema Dyskalkulie ist bei angehenden Lehrkräften ein fester Bestandteil des Curriculums, meines Wissens nach. Das heißt, angehende Lehrkräfte lernen schon sehr früh in ihrer Ausbildung, dass es erstens Dyskalkulie gibt und zweitens auch, wie damit umgegangen wird, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und lernen dann auch später, welche Unterrichtseinheiten und Konzeption von Unterrichtsgestaltung, dafür geeignet wäre. Was die ErzieherInnen-Ausbildung angeht, da bin ich leider nicht so gut informiert, inwiefern dort Dyskalkulie schon erwähnt wird oder behandelt wird, ist aber meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, weil eben schon im Vorschulalter, vor allem im letzten Kindergartenjahr, können da schon erste Anzeichen der Rechenstörung ja bei Kindern beobachtet werden. Da wäre es schon wichtig, wenn ErzieherInnen eben auch sich über Dyskalkulie bewusst wären und dort auch geeignete Unterstützungsmaßnahmen einleiten können.
Okay, alles klar. Das ist eigentlich auch alles, was ich bei mir auf der Liste stehen habe. Gibt es noch Sachen, wo Sie sagen, so, das wäre Ihnen noch wichtig, dass das unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern mitgegeben wird?
Da muss ich erst mal kurz überlegen.
Das können Sie gerne machen.
Ja, was ich vorhin auch vergessen habe, kurz zu erwähnen, sind die MINT-Fächer, die Wichtigkeit von Beachtung der Rechenstörungen bei den MINT-Fächern. Da ist es so, dass natürlich auch dort gewisse Schwierigkeiten auftreten können, die nicht außer Acht gelassen werden sollen, sodass eben die Rechenstörungen nicht nur für Mathematik, sondern auch für Physik oder Chemie eine sehr große Rolle spielen kann und deswegen auch mit berücksichtigt werden sollte.
Okay. Was steht denn bei Ihnen jetzt weiter an? Gibt es noch irgendwelche Forschungsprojekte da irgendwie, die Sie jetzt gerade begleiten, wo es um Lernstörungen geht oder gerade auch um die Dyskalkulie?
Ja, es gibt eine Menge an Projekten, die ich gerade begleite, die sich ja alle auf Lernstörungen beziehen. Also was Dyskalkulie angeht, ist keins dieser Projekte so konkret damit verbunden, weil wir uns eben eine Reihe an Fördermöglichkeiten anschauen, die sich auf auf die schulischen Leistungen auswirken. Da ist es nicht explizit Dyskalkulie im Vordergrund.
Sondern ist es denn, geht es dann um Legasthenie oder geht es um was
Also
anderes oder?
Kinder wurden da vor ihrer Geburt, also die Eltern wurden untersucht und die Kinder wurden nach ihrer Geburt über mehrere Jahre durch verschiedene Förderketten praktisch gefördert, um gewisse soziale Nachteile und Herausforderungen entgegenzuwirken. Und die ersten Kinder, die jetzt daran teilgenommen haben, wurden eingeschult. Und wir schauen uns da im Teilbrise-Projekt eben an, inwiefern sich diese Förderkette auf die schulischen Leistungen auswirkt.
Und wie wurden die Eltern ausgewählt?
Das ist ein Teil von dem großen Prise-Projekt, was in Bremen stattfindet. Da konnten sich die Eltern vor mehreren Jahren dafür anmelden. Die wurden dann über verschiedene Kanäle rekrutiert und es wurden circa, wenn ich mich nicht irre, so 200 Familien ausgewählt, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und davon sind eben, wie gesagt, die ersten Kinder eingeschult worden, die wir jetzt begleiten werden.
Ja, das ist ja auch spannend dann,
Ja,
gerade wenn
find
man so
ich
diese
total.
Langzeitgeschichte hat.
Genau, das ist eine Langzeit angelegte Studie und wir hier im DIPF schauen uns eben an, wie die schulischen Leistungen von diesen Kindern sind im Vergleich zu Kindern, die an solchen Förderprogrammen nicht teilgenommen haben. Und unter anderem, genau.
Und das sind aber irgendwelche Eltern. Also da konnten sich alle, melden oder war das eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die angesprochen worden ist?
Also es waren insbesondere Eltern angesprochen worden, die sich in sozial herausfordernden Lagen befinden. Diese wurden dann explizit für die Studie gewonnen und eben dann in diesem lang angelegten Setting auch gefördert.
Ah, okay. Das ist aber spannend.
Ja, finde ich auch total. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich dabei bin, dass wir uns da auch die schulischen Leistungen dieser Kinder anschauen können, um eben zu gucken, ne, inwieweit so eine groß angelegte Studie auch langfristige, ja, Ergebnisse haben kann oder Auswirkungen haben kann.
Okay, Frau Markowitsch, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie bei uns dabei gewesen sind.
Ja.
Und ich wünsche viel Erfolg für alle weiteren Pläne, die Sie da haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung und es hat mich sehr gefreut, heute dabei zu sein.
Okay, dann machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.